Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, mein Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergriffen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Amen.
Guten Morgen. Ich habe jetzt schon öfters über das Thema Nachfolge gepredigt und da habe ich mir gedacht, dass ich heute mal über ein ganz anderes Thema reden will. Aber dann hat mir Gott einen Text aufs Herz gelegt, wo es dann, ja dann doch wieder um Nachfolge geht. Und ja, wie ihr euch vermutlich schon denken könnt, wird es um Philipper 3 gehen, was uns Stefan gerade vorgelesen hat. Ihr dürft gerne auch eure Bibeln aufschlagen, denn ich werde immer wieder aus dem Abschnitt vorlesen und auch in manche Parallelstellen abspringen. Ja, anfangs vielleicht noch ein paar kurze Worte zu dem Brief an die Philipper. Ja, erstmal. So, sonst kannst du nichts erkennen. So, Philippi war eine Stadt im damaligen Makedonien. Das liegt im heutigen Nordgriechenland. Also heute wäre die Stadt, wenn es sie noch geben würde, in Nordgriechenland. Paulus hat dort auf seiner zweiten Missionsreise gepredigt und eine Gemeinde gegründet. Und genau an diese Gemeinde schreibt er diesen Brief gegen Ende seiner zweijährigen Hausarreststrafe in Rom. Ja, heute soll es aber nur um das dritte von vier Kapiteln gehen. Und ja, Paulus spricht hier einige wichtige Punkte an, die wichtig sind für unsere Einstellung zu Glauben und Nachfolge. Ja, auch wenn dieser Brief schon fast 2000 Jahre alt ist, so ist sein Inhalt und dabei auch besonders das dritte Kapitel noch immer noch top aktuell. Paulus ermahnt und ermutigt seine Leser darin, Glaube und Nachfolge wirklich ernst zu nehmen. Und ja, auch wenn die Bibel erst im 13. Jahrhundert in unsere heutigen Kapitel eingeteilt wurde, bildet doch das dritte Kapitel einen wichtigen Abschnitt in diesem Brief. Ja, schon im ersten Satz, also schon die Einleitung von dem Kapitel, also der erste Vers, ist schon etwas sehr Wichtiges für uns. Paulus schreibt hier im ersten Satz, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Das ist Paulus ganz wichtig, dass wir Freude im Herrn haben. Deswegen schreibt er das direkt vorne in der Einleitung von diesem Abschnitt. Dass wir Freude im Herrn haben, besonders im Bezug auch auf das, was er uns dann weiterhin schreibt in diesem Abschnitt, in diesem Kapitel. Es geht im Glauben und in der Nachfolge nicht darum, blind irgendwelchen Regeln zu folgen, sondern es geht darum, eine Beziehung zu unserem Gott zu haben, zu Jesus Christus. Und so wie wir heute, wenn zwei Menschen eine Beziehung haben, dass sie Freude darin haben, so soll uns auch die Beziehung zu Gott Freude bringen. Und auch der nächste Hinweis von Paulus in dem Vers ist nicht weniger wichtig. Er schreibt weiter im Vers 1, euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich, für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Wiederholung ist auch etwas ganz Wichtiges. Wir Menschen sind sehr vergessliche Wesen und irgendwie besonders wichtige Sachen vergessen wir am schnellsten wieder. Zumindest kenne ich das von mir. Und genau deswegen müssen wichtige Sachen immer wieder wiederholt werden. Man kann schon fast sagen, je öfter etwas wiederholt wird in der Bibel, desto wichtiger ist das. Und so ist das auch in diesem Kapitel. Die Inhalte dieses Kapitels waren für die Philipper damals nichts Neues. Und auch für uns sind diese Sachen eigentlich nichts Neues. Wir wissen das alle. Aber trotzdem muss Gott uns das immer und immer wieder erzählen, damit wir es nicht vergessen und auch tatsächlich einen biblischen Glauben haben und eine biblische Nachfolge leben. Aber damit möchte ich jetzt auch direkt in die weiteren Inhalte des Kapitels einsteigen und ich lese aus Philipper 3 nochmal die Verse 2 und 3 vor. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Bevor Paulus tief in das Thema einsteigt, muss er uns erstmal noch für eine wichtige Sache sensibilisieren. Und zwar gab es damals, genau wie heute, auch viele Menschen, die sich zwar Christen und Gläubige nennen, die aber keine wahre Lehre verbreitet haben. Ob diese das absichtlich machen oder nicht, spielt für diesen Fall hier keine Rolle. Und genau solche Irrlehrer meint Paulus hier in Vers 2, wenn er schreibt, dass wir auf die Hunde, bösen Arbeiter und die Zerschneidung sehen sollen. Wir sollen darauf achten, in dem Sinn, dass wir lernen, Irrlehre von echter Lehre zu unterscheiden. Und auch Bezug auf das, was an Paulus schreibt, unterscheiden, dass das, was er schreibt, die Wahrheit ist und nicht das, was andere gegenteilig sagen. Ja, Johannes schreibt das auch nochmal in seinem ersten Brief ganz deutlich in 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Und genau deswegen schreibt Paulus in Vers 3 dann auch direkt, wo wir die echte Lehre finden. Nämlich bei denen, die ganz im Heiligen Geist dienen und ihr Leben ganz auf Jesus Christus ausrichten. Auf solche sollen wir achten und nicht auf die, die das Gegenteiliges tun oder das anderes tun oder leben. Ja, ein weiteres Merkmal, das Paulus in Bezug auf die echte Lehre nennt, ist, dass sie kein Vertrauen auf Fleisch hat. Vertrauen auf Fleisch bedeutet Vertrauen auf eigene Errungenschaften, auf den eigenen Status, das eigene Können. Und wenn Paulus schreibt, dass Vertrauen auf das Fleisch nicht gut ist, dann sagt er das nicht leichtfertig. In den Versen 4 bis 6 im Philipper schreibt Paulus nämlich Folgendes. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Paulus hatte aus menschlicher Sicht einen hohen Status. Er war Jude durch und durch. Er hatte das Gesetz befolgt wie kaum ein anderer. Er hatte seinen Lebensinhalt Gott gewidmet und an Leistung im Glauben war Paulus vermutlich kaum zu übertreffen. Allerdings schreibt Paulus das hier nicht, um sich von den Lesern bewundern zu lassen. Nein, er schreibt das, um uns zu warnen. Er will uns davor warnen, solche menschlichen Leistungen überzubewerten. Wir können immer wieder in der Bibel lesen, dass uns Werke allein kein Stück weit näher zu Gott bringen. Und Paulus macht das auch in einem anderen Brief, in dem Brief an die Galater, nochmal sehr deutlich. Galater 2, Vers 16 möchte ich einmal lesen. Galater 2, der Vers 16. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch in Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Werke bringen uns keine Errettung ein. Und genau das bestätigt uns Paulus auch in den weiteren Versen in Philipper. Ich lese weiter die Verse 7 und 8 in Philipper 3. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich auch alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Paulus hatte so viele Dinge, für die ihn seine Mitmenschen beneiden konnten. Er hatte eine sehr gute Ausbildung erhalten. Sein Leben war absolut vorbildlich gewesen. Aber nichts davon hatte für ihn mehr einen Wert. Zu alledem konnte er sagen, dass nichts daran auch nur irgendwie hilfreich für ihn ist. Die fleischlichen, also die weltlichen und menschlichen Dinge, hat er ganz klar zurückgestellt vor den göttlichen Dingen. Er macht das, um einen klaren Blick auf Jesus haben zu können, um ihn und seinen Willen klar erkennen zu können. Paulus hatte eine wichtige Sache verstanden gehabt, dass er das so sagen konnte. Im Brief an die Römer beschreibt er das auch nochmal sehr deutlich, welchen Stellenwert und welche Auswirkungen fleischliche Dinge haben. Ich lese einmal aus Römer 8, die Verse 6 bis 8. Römer 8, die Verse 6 bis 8. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, und die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wie stehst du zu weltlichen Dingen? Hast du ein gemütliches Leben? Hast du eine gute Ausbildung, eine gute Position auf der Arbeit, viel Geld, gesellschaftliche Anerkennung, guten Besitz? Ich für meinen Teil kann einige dieser Dinge mit Ja beantworten. Ich habe eine relativ gute Ausbildung. Ich habe ein für einen Single nicht kleines Einkommen. Und ich habe auch einige tolle und teure Sachen zu Hause stehen. Und Paulus sagt hier auch gar nicht, dass diese Dinge grundsätzlich falsch sind. Aber trotzdem nennt er diese Dinge hier ganz klar einen Verlust. Wenn wir solche Dinge haben, dann haben wir im Leben nicht etwas gewonnen, sondern etwas verloren. Wir haben etwas verloren, das ich jetzt mal mit Einfachheit umschreiben würde. Einfachheit im Glauben. Denn was machen solche Errungenschaften mit uns? Sie lassen uns ganz schnell gemütlich werden. Und wenn wir gemütlich werden, dann bleibt ganz schnell die Nachfolge auf der Strecke. Jesus selbst bezeugt das, dass weltliche Dinge sehr hinderlich sein können. Ich möchte dazu eine Aussage von Jesus aus Matthäus 19, 24 lesen. Matthäus 19, Vers 24. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Auch wenn Jesus hier eigentlich davon spricht, dass eine Bekehrung für einen Reichen quasi unmöglich ist, so können wir dieses Beispiel aber auch auf uns Christen übertragen, die schon bekehrt sind. Weltlicher Besitz und Errungenschaften sind nicht nur ein Hindernis für die Bekehrung, sondern sie hindern uns auch daran, Gott wahrhaftig nachzufolgen. Jesus sagt dann in der Matthäusstelle, 2 Verse später schließlich, dass das für uns Menschen unmöglich ist, aber bei Gott alles möglich ist. Und auch Paulus wusste das. Er wusste das und hatte verstanden, dass nur Jesus Christus allein dafür sorgen kann, dass er trotz seines weltlichen Erfolges ein echter Nachfolger werden und bleiben kann. Ich lese die nächsten Verse aus Philipper 3, die Verse 9 bis 11. Beziehungsweise ich fange dann schon am Ende von Vers 8 an, wenn der Satz einen Sinn ergibt. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. In Vers 6 hat Paulus geschrieben, dass er in der Gerechtigkeit, die im Gesetz ist, untadelig, also einwandfrei gewesen ist. Er hat das jüdische Gesetz seiner Aussage nach vollständig umgesetzt. Aber wir haben ja gerade schon festgestellt, dass ihm das nichts mehr wert war. Und jetzt macht er diesen Punkt in Vers 9 nochmal deutlicher. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz ist nutzlos. Denn nur die Gerechtigkeit durch den Glauben, die zählt etwas vor Gott. Wir denken ja manchmal, dass wir unsere Erlösung und das Heil irgendwie durch eigene Leistungen verdienen könnten. Viele Menschen denken, dass sie im Grunde gute Menschen sind. Und auch Paulus schreibt, dass er das Gesetz nach jüdischem Verständnis völlig eingehalten hat. Aber das alles bringt nichts. Unsere Leistungen bringen uns keine 3 Zentimeter näher zu Gott. Im Gegenteil, sie ziehen uns eher von ihm weg, wenn wir dadurch nämlich selbstgerecht werden. Paulus hatte diese Leistungen, aber er erkennt hier an, dass sie nichts für das Heil und die Erlösung bringen. Paulus bringt das im Brief an die Römer auch nochmal deutlich auf den Punkt. Ich lese dazu Römer 3, Verse 20 bis 22. Römer 3, Verse 20 bis 22. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Das Gesetz bringt uns keine Rettung. Das Gesetz lässt uns aber erkennen, dass wir Rettung brauchen. Und diese Rettung bekommen wir allein durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist eine Wahrheit, die damals vielen sicherlich nicht gefallen hat. Im Judentum, zur Zeit von Jesus und den Aposteln, galt nämlich die Gesetzesgerechtigkeit als das Wichtigste. Aber auch schon bei den Juden, also im Alten Bund, im Alten Testament, diente das Gesetz nicht zur Rettung. Das sehen wir ja deutlich in Hebräer 11, wo von vielen Personen aus dem Alten Testament geschrieben wird, dass sie durch den Glauben gerettet wurden und eben nicht durch die Werke. Aber was dieser Glaube für Paulus bedeutet hat, sehen wir im Vers 10 und 11. Dort spricht Paulus von der Gemeinschaft mit Jesu Leiden, von dem Gleichwerden mit seinem Tod und der Kraft seiner Auferstehung. Diese Dinge können wir absolut wörtlich nehmen. Jesus hat während seinem Wirken auf dieser Erde viel gelitten. Nicht nur die Kreuzigung, sondern auch davor schon Ablehnung, Hass und Mordversuche. Paulus hat solche Dinge nicht absichtlich provoziert. Das sollten wir auch nicht tun. Aber wenn seine Verkündigung des Evangeliums diese Folgen hatte, dann, und das hatte sie ständig, wie wir in der Apostelgeschichte lesen können, dann hat er das als Bestätigung gesehen, dass er es richtig macht. Und Jesus selbst sagt das auch voraus in Matthäus 10, in den Versen 24 und 25. Matthäus 10, die Verse 24 und 25. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er wird wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Wir hier in Europa versuchen aber oft jegliche Probleme und Schwierigkeiten, die unser Glaube bringen könnte, zu umgehen. Es ist interessant, dass die Menschen umso stärker das Evangelium verkünden, je stärker sie verfolgt werden. Ihr müsst euch mal anschauen, was das christliche Hilfswerk Open Doors an Geschichten zu erzählen hat von Christen aus Ländern, wo eine schwere Verfolgung herrscht. Dort, in solchen Ländern, gibt es mehr Menschen, die das Evangelium ohne Rücksicht auf ihr Wohl verkünden, als wir hier in Europa haben. Obwohl wir hier in Europa noch nicht mal schlimme Konsequenzen zu fürchten haben, wenn wir das Evangelium verkünden. Ein Mitarbeiter von Open Doors wurde mal gefragt, ob wir in Europa auch irgendwann eine solch schlimme Verfolgung erleben werden. Er sagte, dass er das nicht wisse und dass das vielleicht niemals kommen wird. Aber er sagte auch, dass die Wahrscheinlichkeit für eine solche Verfolgung steigen würde, wenn wir damit anfangen würden, das Evangelium ohne Rücksicht auf unseren Wohlstand zu verkünden. Ja, jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, wozu das Ganze? Wozu hat Paulus diese ganzen Probleme und Schwierigkeiten auf sich genommen? Und warum sollten wir uns auch nicht davor sträuben? Die Antwort gibt er in Vers 11. Ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten? Es geht um nicht weniger als unsere Erlösung. Es geht um unsere Auferstehung zum ewigen Leben. Aber Paulus schreibt hier auch nicht ohne Grund irgendwie. Ob er irgendwie hingelangt zur Auferstehung aus den Toten? Denn wie und auf welche Art und Weise genau wir Glaube und Nachfolge in unserem Leben ganz persönlich umsetzen sollen, ist nicht immer ganz klar. Jeder Mensch ist anders und hat andere Stärken und Schwächen. Jeden seiner Kinder rüstet Gott mit anderen Gaben aus und dazu sind wir auch immer noch Sünder. Egal wie heilig wir leben, wir werden trotzdem immer wieder fallen. Wir werden immer wieder Punkte im Leben haben, wo wir einfach nicht weiter wissen im Glauben. Und auch Paulus war sich dem bewusst. Er wusste das ganz genau. Und dazu möchte ich jetzt die nächsten Verse lesen, die Verse 12 bis 14 in Philipper 3. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke nicht von mir selbst, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben, in Christus Jesus. Auch ein Paulus konnte kein Patentrezept für ein heiliges Leben geben. Und Paulus hat auch selbst kein perfektes Leben geführt. Er selbst hat im zweiten Brief an die Korinther von seinen Schwachheiten geschrieben. In 2. Korinther 12, Vers 7 schreibt er von einem Dorn im Fleisch, der ihn immer wieder zur Demut zwingt. Wir wissen nicht genau, was Paulus meint, aber oft wird dieser Dorn im Fleisch einfach als körperliches Gebrechen interpretiert und dass Sünde damit nicht gemeint sein kann. Aber das ist einfach falsch. Und ich würde es sogar als Irrlehre bezeichnen. Denn auch Paulus war ein Sünder, wie du und ich. Paulus hatte genauso mit Sünde zu kämpfen wie wir. Aber dass Paulus nicht schreibt, ob dieser Dorn eine Sünde ist oder ein anderes Problem, das ist Absicht. Denn bei jedem Menschen kann dieser Dorn etwas anderes sein. Was anderes, das unseren Glauben unentwegt herausfordert. Und wenn wir auf unseren Text aus dem Brief an die Philipper schauen, dann sehen wir ganz klar, dass Paulus nicht aufgegeben hat. Ganz im Gegenteil, umso mehr versucht er, ein heiliges Leben zu führen. Und das können wir uns direkt als Vorbild nehmen. Wir werden niemals perfekt sein, aber gerade deswegen sollten wir versuchen, immer weiter in diese Richtung zu streben. Und dafür sind zwei Dinge wichtig, die Paulus hier anspricht. Als erstes schreibt er, dass er vergisst, was da hinten ist. Das heißt, dass wir uns nicht an unseren vergangenen Sünden festklammern sollen. Wenn uns Gott unsere Sünden vergeben hat, dann sind diese Sünden vergeben. Und was passiert, wenn wir die vergangenen Sünden nicht hinter uns lassen? Habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich habe früher alle meine Sünden, die ich getan habe, quasi innerlich gesammelt. Und selbst wenn ich für die Sünden um Vergebung gebeten habe, habe ich doch irgendwie alles behalten und es hat sich aufgestaut. Am Ende hat es mir nicht geholfen, sondern es hat mich kaputt gemacht und ich hatte jahrelang mit Depressionen zu kämpfen. Aber irgendwann hat Gott dann so in meinem Leben eingegriffen, dass ich alles abgeben konnte und er mir diese Last genommen hat. Natürlich ist es immer noch wichtig, aus seinen Sünden zu lernen. Aber das bedeutet nicht, sich an ihnen festzuhalten. Denn nur wenn wir aus unseren vergangenen Sünden lernen und sie loslassen, können wir das machen, was Paulus als zweiten Schritt nennt. Und zwar, dass wir uns ausstrecken nach dem, was vorne ist. Und das, was vorne ist, ist das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Was Paulus hier beschreibt, ist kein gemütliches Spazierengehen, sondern ein Ausstrecken, ein darauf zujagen auf das Ziel. Das ist nichts Gemütliches, das ist etwas Anstrengendes. Paulus ist es sehr wichtig, dass wir das verstehen. Aber Paulus wusste auch, dass das nicht jeder so toll finden wird. Paulus wusste, dass einige das anders sehen werden. Siehst du das auch anders? Denkst du, dass diese vollständige Aufopferung, von der Paulus spricht, nicht für jeden sein muss? Wenn du das denkst, dann bist du nicht alleine. Und dann sind die nächsten drei Verse genau für dich geschrieben. Ich lese die Verse 15 bis 17. So viele nun vollkommen sind, so lasst uns darauf bedacht sein, und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ja, mit den Vollkommenen in Vers 15 meint Paulus die, die diese Erkenntnis schon haben. Diesen gibt Paulus nochmal mit, diese Erkenntnis auch wirklich umzusetzen. Aber allen anderen schreibt Paulus hier, dass Gott ihnen genau diese Erkenntnis noch schenken wird. Also wenn du bisher noch nicht so denkst, wie es Paulus hier beschrieben hat, dann kannst du sicher sein, dass Gott dir diese Erkenntnis noch schenken wird. Zumindest, wenn du tatsächlich auf der Suche nach der Wahrheit bist. Es gibt nämlich leider auch viele Menschen, die sich zwar Christen nennen, aber an solchen Wahrheiten kein Interesse haben. Aber wer an solchen Wahrheiten kein Interesse hat, der sollte sich ganz dringend fragen, an welchen Gott er glaubt. Die Wahrheiten, die Gott uns offenbart und erkennen lässt, sind nicht immer angenehm. Aber es sind halt nun mal Wahrheiten. Aber gleichzeitig lässt Paulus in Vers 16 auch erkennen, dass Gott nicht jedem direkt alle Erkenntnis schenkt. Und weil das würde uns vermutlich ziemlich überfordern. Gott lässt uns seine Wahrheiten nach und nach erkennen. Einem frisch Bekehrten hat Gott noch nicht so viel Erkenntnis geschenkt, wie jemandem, der schon seit 10 Jahren im Glauben steht. Aber was auch immer uns Gott schon an Erkenntnis geschenkt hat, das müssen wir auch umsetzen. Es bringt nichts, wenn wir in der Bibel eine Wahrheit erkennen, sie dann aber auch nicht auch leben. Aber wie gesagt, das alles funktioniert natürlich nur, wenn wir auch tatsächlich nach der Wahrheit suchen und noch bereit sind, unbequeme Wahrheiten zu akzeptieren. Paulus ruft dann nochmal dazu auf, seinem Vorbild darin zu folgen. Ja, wenn wir uns ansehen, was Paulus alles getan und erlebt hat während seinem Wirken, wir können das in der Apostelgeschichte lesen, dann sollen wir nicht einfach Mitleid mit ihm haben, sondern wir sollen es ihm gleich tun. Und wenn wir heute weitere Vorbilder suchen, dann sollen wir uns nicht die Menschen als Vorbilder suchen, die uns gefallen, sondern die, die so leben, wie Paulus gelebt hat. Aber vielleicht gefällt dir das alles trotzdem absolut gar nicht, was ich dir heute erzähle. Aus welchen Gründen auch immer sagst du vielleicht, dass das nichts für dich ist? Dann hat Paulus auch für dich etwas aufgeschrieben. Denn auch Paulus kannte Menschen, die zwar an Gott glaubten, aber eine solche Botschaft dann doch nicht wollten. Ich lese weiter die Verse 18 und 19. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Paulus hat hier auch wieder ganz klare Worte für Menschen, die seine Botschaft nicht akzeptieren wollen und diese Wahrheit nicht glauben wollen. Er nennt solche Feinde des Kreuzes Christi. Er hat für diese nicht ein freundliches Wort hier übrig. Er spricht hier nicht von Menschen, die nie an Gott geglaubt haben, sondern er spricht von solchen, die an Gott geglaubt haben, die an Gott glauben, die sich bekehrt haben, die sich haben taufen lassen und von denen Paulus selbst oft geschrieben hat. Aber die aber dann diese Wahrheit nicht ertragen konnten. Am Ende musste Paulus mit Weinen feststellen, dass diese sich zwar vermeintlich bekehrt hatten, aber nie Kinder Gottes waren. Sie haben ihr Leben nie wirklich an Gott abgegeben, weil ihnen ihr irdisches Leben und ihr irdischer Wohlstand wichtiger waren als Gott. Deren Ende ist Verderben, schreckliches Leiden. Ja, Jesus spricht oft über das ewige Verderben und auch in den Briefen wird immer wieder darüber gesprochen. Das ewige Verderben, die Hölle, wie wir sie heute nennen, ist ein schrecklicher Ort. Mit menschlichen Worten lässt sich das kaum beschreiben. Daher hat Jesus dafür eine Umschreibung verwendet, bei der vermutlich jeder Jude zur damaligen Zeit anfangen musste zu zittern. Da ich kein Griechisch kann, werde ich nicht versuchen, dieses Wort auf Griechisch auszusprechen, sondern ich nehme die deutsche Entsprechung. Also das, was wir heute mit Hölle übersetzen, da steht im Urtext Gehinnom. Sagt wahrscheinlich dem wenigsten etwas. Gehinnom ist ein Tal in der Nähe von Jerusalem, wo in der Zeit der Könige Judas, also während dem Südreich Juda, dem Nordreich Israel, zur Zeit der Könige, wurden dort jahrhundertelang dem Götzen Moloch Kinderopfer gebracht, indem diese Kinder bei lebendigem Leibe verbrannt wurden. Diesen Vergleich benutzt Jesus für das ewige Verderben. Paulus schreibt das hier als Warnung an seine Leser. Er zeigt uns ganz klar, welche Konsequenzen es hat, wenn wir die Wahrheit Gottes nicht akzeptieren wollen. Er kannte persönlich einige, von denen er ganz genau wusste, dass sie Gott verworfen haben, beziehungsweise seine Wahrheiten verworfen haben, und genau dieses ewige Verderben erleben werden. Bitte sei du nicht so jemand. Wir glauben ja nicht deswegen an Gott, weil wir die Bibel so toll finden. Spätestens nach dieser Predigt sollte das jedem klar sein. Nein, wir glauben an Gott, weil wir erkannt haben, dass wir eigentlich verloren sind und eigentlich genau das eben erwähnte Verderben verdient hätten. Aber Gott hat für uns ein anderes Ziel vorbereitet. Gott will nicht, dass wir dieses Verderben erleiden müssen. Deswegen hat er uns eine Alternative geschaffen in Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Ich lese dafür die letzten beiden Verse vor, die Verse 20 und 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher auch wir den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Auch wenn Paulus das hier alles an Menschen schreibt, die bereits an Gott glauben, muss er uns auch hier nochmal daran erinnern, warum wir überhaupt an Gott glauben. Es geht nicht darum, dass wir hier auf der Erde ein tolles Leben in Ruhm und Wohlstand leben. Ganz und gar nicht. Es geht darum, dass wir die himmlische Staatsbürgerschaft haben. Das Bürgerrecht im Himmel. Und dadurch im letzten Gericht nicht zum ewigen Verderben verurteilt werden, sondern dass wir bei Gott in der ewigen Herrlichkeit leben dürfen. Gott ist allmächtig und in seiner Allmacht wird er nach dem letzten Gericht eine neue Erde in einem neuen Universum schaffen. Und auf dieser neuen Erde werden alle die Menschen leben, die hier auf dieser Erde eine Nachfolge nach dem Willen Gottes gelebt haben. Diese neue Erde, auf der wir in direkter, persönlicher Gemeinschaft mit Gott leben dürfen, ist das, was wir ewige Herrlichkeit nennen. Ja, und dafür soll es sich jetzt lohnen, im Hier und Jetzt mögliches Leid und Entbehrungen auf sich zu nehmen. Ja, wenn wir Paulus Glauben schenken, dann definitiv. Als Paulus diesen Brief an die Philipper geschrieben hat, hat er schon viele schlimme Dinge erlebt. Ausgrenzung, Hass, Gefängnis, Folter und sogar Steinigung, die er nur aufgrund von Gottes Gnade überlebt hat. Und trotz dessen lesen wir auch im Brief an die Römer ein großartiges Zeugnis von Paulus. Ein Zeugnis, welches er geschrieben hat, nachdem er bereits vieles Leid erlebt hat. Ich möchte das einmal lesen aus Römer 8, im Vers 18. Römer 8, Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Die zukünftige, ewige Herrlichkeit ist es einfach wert, dass wir dafür auch hier auf der Erde Leid erleben. Unsere Geschwister in vielen Teilen Asiens, Afrikas und Südamerikas erleben jeden Tag, was es bedeutet, für Christus zu leiden. Und trotzdem halten sie am Glauben fest, weil sie diese Zuversicht auf die ewige Herrlichkeit haben. Dafür lohnt sich, Ausgrenzung, Hass, Gefängnis, Folter und Ermordung. Die Mehrheit der Christen auf dieser Welt kann das bestätigen. In diesem Kapitel vom Brief an die Philipper hat uns Paulus einige wichtige Dinge für die Nachfolge geschrieben. Ich möchte das noch einmal kurz zusammenfassen. Nach einer wichtigen Einleitung im Vers 1 warnt uns Paulus in den Versen 2 bis 6 davor, falschen Lehren zu glauben und auf unsere eigenen Werke zu vertrauen. Dann erklärt er in den Versen 7 bis 11, was es bedeutet, wenn wir Gott wahrhaftig nachfolgen wollen. Aber da uns das manchmal schwerfällt, macht er in den Versen 12 bis 17 deutlich, wie wichtig es ist, sein Leben an Gott auszurichten und nicht nur auf Gottes Wahrheit und Erkenntnis zu hören. Ja, und in den Versen und nur auf Gottes Wahrheit und Erkenntnis zu hören. In den Versen 18 bis 21 schließlich zeigt er uns, was unser Ziel ist, wenn wir Gottes Wahrheit und Erkenntnis verwerfen, aber auch, was uns erwartet, wenn wir seinen Willen umsetzen. Ja, ich schließe die Predigt mit einem Vers oder zwei Versen aus 1. Petrus 5, die Verse 10 bis 11. 1. Petrus 5, Verse 10 und 11. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen.